Ich habe euch ein Rätsel mitgebracht. Mich nimmt es Wunder, ob ihr wisst, wo das der Ort ist, den ihr da auf dem Bild seht. Ihr wisst das sofort. Es ist Passage, hier in Frauenfeld. Passage, für alle, die das nicht wissen, ist das grösste und wichtigste Einkaufszentrum vom ganzen Kanton Thurgau. Ob schon das nur etwas ist, um ihr Frauenfelder glaubt, aber es ist tatsächlich so, natürlich. Ich bin ein guter Frauenfelder. Also, ihr kommt hier die Treppe durch ab, die Rolltreppe durch ab in Passage, unten auf dem Level der Migros. Und was finden wir dort jetzt im Moment? Ganz genau. Ihr wisst schon alles, weil ihr sind alle gewesen. Man kommt ein bisschen näher. Und dann sieht man das. Es ist in der Migros bereits Mitte November das Weihnachtsfieber ausgebrochen. Und wisst ihr was? Bei uns in der Kirche auch. Wir finden heute unsere Weihnachtsserie an. Diamanten der Weihnachtsgeschichte. Hättest du auch gerne so einen Diamant? Ich hätte gerne den Wert von so einem Diamant, eigentlich eher als der Diamant selber. Aber es gibt Leute, die lieben Diamanten. Und Diamanten sind ja sehr schön, sehr kostbar, wertvoll und sie heben ewig. Du kannst von deiner Urgroßmutter einen Diamant haben. Und der ist immer noch schön. Aber die Diamanten, die wachsen nicht so auf den Bäumen. Die musst du rausbuddeln irgendwo, musst die Handtreckung machen, musst arbeiten, putzen, musst merken, es ist einer. Oder man kann so einen Klumpen Erden anschauen und man merkt gar nicht, was da drin steckt. Und dann musst du noch richtig schleifen und arbeiten, und dann gibt es die kostbaren Diamanten. Und genau das, wenn wir machen miteinander in der Weihnachtsgeschichte, gehen buddeln, gehen graben und so kostbare Diamanten finden. Wo dann nachher nach unserer Arbeit, nachdem dass wir uns die Hände ein bisschen dreckig gemacht haben, so richtig schön sind und herheben. Und so Diamanten in der Weihnachtsgeschichte. Und du denkst, um Himmels Willen, wenn wir schon in der Migros Weihnacht haben und jetzt müssen wir in der Kirche auch noch so früh anfangen, wie mühsam ist denn da? Die ganze Welt platzt da in die Kirche rein und das sollte nicht so sein. Ich finde ja, warum eigentlich auch nicht? Es sind ja mega feine Sachen, die man essen kann. Und die Tiergel, haben das gern gehabt? Ja, ist fein gewesen, oder? Die gibt es natürlich nur bei Weihnachten und von mir aus könnte Weihnachtsverkauf schon im Sommer anfangen, weil dann könnte man die nämlich schon im Sommer haben. Genau, also ich finde es eigentlich ganz okay und es gibt natürlich Unterschiede zwischen dem, was Migros und der Coop macht, mit dem Hype um Weihnachten und dem, was wir machen. Und ein wichtiger Unterschied ist der, wenn ihr runterkommt bei der Rolltreppe in der Passage, müsst ihr vermutlich etwa eine Zehntelsekunde in Richtung von dem schauen und ihr wisst gerade, das ist Weihnachten, oder? Stimmt's? Ihr müsst nicht lange schauen und studieren, ist jetzt echt da Weihnachten? Was für ein Fest wird da gefeiert? Ihr wisst es, warum? Weil wir alle haben sicher gefühlt schon etwa 10'000 Mal Weihnachten gefeiert. Und bei jeder Weihnachten gibt es die Christbäume, bei jeder Weihnachten gibt es die Kügelchen, die sehen vielleicht noch ein bisschen anders aus, weil man im Trendy Teil etwas gepostet hat von neueren Kugeln und es gibt Gewürz und es gibt schöne Gegenstände, oder? Und du weißt wegen dem Wiederholungseffekt, dass das die Weihnachtsdeko ist. Jetzt zeige ich euch den Schlüsseltext von unserer Weihnachtsgeschichte dieses Jahr. Und ihr werdet keinen Wiederholungseffekt haben. Ihr werdet nicht einen Wiedererkennungseffekt haben. Ihr werdet den Text lesen und werdet denken, das ist Weihnachten? Leset mal mit mir unseren Schlüsseltext für die Weihnachtsgeschichte von diesem Jahr. Jesus Christus spricht, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Da ist der Schlüsseltext für unsere Weihnachtsgeschichte. Und du denkst, hä, da ist ja gar nicht die Rede von Jesuskindli und herzigen Tierli im Stall und Sternen und die Weisen aus dem Morgenland, oder? Ist das ein Weihnachtstext? Das muss ich euch erklären. Wir haben 4 so Biografien von Jesus in der Bibel. Das sind so einzelne Bücher. Und die 4 Autoren heißen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das ist ein sogenanntes Evangelium. Und jedes von denen erzählt die Geschichte vom Leben von Jesus aus einem etwas anderen Blickwinkel. Und 2 davon haben die Weihnachtsgeschichte eigentlich gar nicht so richtig drin. Der Markus lässt sie im Prinzip völlig weg, fährt gerade beim Erwachsenen Jesus an. Und der Johannes hat sie so auf philosophisch-mystische Art drin. Die Weihnachtsgeschichte wirklich erzählen, sind der Matthäus und der Lukas. Und der Text, den wir vorhin vorgelesen haben, für die einen, die das vielleicht wissen, in welchem von diesen beiden, Matthäus oder Lukas, kommt der Text vor? In Matthäus. Und zwar, wo kommt es vor? In der Weihnachtsgeschichte, ganz am Anfang? Völlig am Schluss. Der kommt in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 vor. Es gibt in Matthäus, nicht im Vers 21. Das sind die allerletzten Worte von dem Buch, das wir gelesen haben vorher. Und das ist ein Schlüsseltext für die Weihnachtsgeschichte. Warum? Da muss ich euch erklären, die Autoren haben früher zwei Arten gehabt, wie sie ihren Büchern, ihren Texten Struktur gegeben haben. Und die eine Art war, dass sie gerade am Anfang schon alles verraten haben und gesagt haben, in meinem Buch geht es um das. Das ist meine Hauptaussage. Das ist die Zusammenfassung von meinem Buch. Und jetzt könnt ihr lesen, was ich da meine dazu. Und du hast das Buch gelesen, so, du bist durch das Buch durch und du hast immer gewusst, aha, das, was er am Anfang sagt, ist mir wichtig. Und du hast dann das Thema können sehr bewusst verfolgen durch das ganze Buch durch. Das war die eine Art. Die andere Art war, am Anfang ja nichts zu sagen und einfach mal anfangen zu schreiben. Und du als Leser liest und du liest den Text und denkst, um was geht es in diesem Buch, um was geht es in diesem Buch? Und am Schluss kommt Peng, der Hauptpunkt. Und der Matthäus gehört zu dieser zweiten Kategorie. Das heisst, der Text, den wir vorhin vorgelesen haben, viele Christen nennen den Missionsbefehl, das ist der Höhepunkt und Zusammenfassung vom ganzen Matthäus-Evangelium. Der Matthäus wählt also die zweite Art und aus irgendeinem Grund hat er das Gefühl gehabt, ich muss meine Leser säuferlich, fein, aber deutlich vorbereiten auf das, was ich wirklich will sagen. Und da gibt es einen Grund und der ist relativ dramatisch. Der Grund ist der, der Matthäus schreibt sein Buch zu Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und er schreibt zu einer Zeit, wo die unsagbar gelitten haben. An der Hand der Völker und der Juden. Der Matthäus schreibt sein Buch, man ist nicht ganz sicher, kurz vor dem Jahr 70 oder in den Jahren darauf folgenden, so 70 bis 80, irgendwo dort drin. Und in 7 Jahren ist ein Krieg ausgebrochen in Palästina. Die Juden haben gegen die Besatzungsmacht der Römer den Aufstand gemacht und haben rechte Gebiete erobert, haben eigene Münzen gemacht, oder, wo die eigenen waren und nicht die vom römischen Kaiser. Und haben ein eigenes Reich aufgebaut und der Kaiser Nero hat Truppen geschickt. Mit einem General Vespasian hat er geheissen und dann ist der Nero noch gestorben und der Vespasian ist dann auf Umweg zum neuen Kaiser vom römischen Reich geworden und es hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt in der Leiteretage. Aber schlussendlich hat der General Titus, der später auch ein Kaiser geworden ist, hat dann Jerusalem können angreifen und Gebiet zurückerobern und hat Jerusalem und den zweiten Tempel in Flammen aufgegeben. Und da sind über 1 Million Menschen umgebracht worden bei dieser Eroberung der Stadt Jerusalem. Und die Römer haben Truppen von verschiedenen Völkern und sind also auf die Juden los. Da sind sehr viele Menschen gestorben. Aber nicht nur das ist gelaufen, sondern innerhalb der Juden hat es unterschiedliche Fraktionen gehabt. Die einen waren moderat und haben gesagt, wir müssen verhandeln mit den Römern, wir können den Krieg nicht gewinnen, wir haben keine Chance. Wir müssen verhandeln. Und es hat radikale Kräfte gehabt und die haben die Oberhand gewonnen und haben kurzerhand einfach die Moderaten umgebracht. Das heisst, man war als Jude gefährdet von der Seite der Römer. Und wenn man moderater Jude war, war man auch gefährdet von der Seite der radikaleren Juden. Und die haben also die Oberhand gewonnen und die Juden Christen, also Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die sind auch voll zwischen den Fronten gefangen gewesen. Und haben viel gelitten, sind viel gestorben. Und wir sehen da auch den Titusbogen, der ist euch vielleicht bekannt, wenn ihr auf Rom geht, ist das eine der Sachen, die man besucht. Das ist so ein Triumphbogen. Der ist mit Juden zurückgekommen als Gefangene und hat so eine Menora, den Leuchter, mitgebracht nach Rom und hat das alles vorgeführt. Da könnt ihr heute noch schauen. Das ist relativ ein bekanntes Objekt in Rom. Das ist alles wirklich passiert. Das ist nicht einfach eine Erfindung. Das heisst, der Matthäus schreibt zu Leuten, die soeben wahnsinnig gelitten haben, an der Hand der Völker. Und er sagt ihnen, und er weiß, dass der Herr Jesus möchte, dass er das sagt, darum geht zu allen Völkern. Der Matthäus weiß, ich muss irgendwie das schaffen, diesen Leuten, die mir Gott den Auftrag gegeben hat, zu schreiben, ich muss sie dazu bringen, dass sie die Liebe von Jesus zu den Völkern bringen. Zu denen, die sie gerade massakriert haben. Das ist hochexplosiv. Das ist wie wenn im letzten Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg, wir feiern ja jetzt gerade den Schluss vom Ersten Weltkrieg, aber nach dem Zweiten Weltkrieg jemand der Juden gesagt hat, bitte, Geht zu allen Deutschen, lieben sie. Nein, geht nicht nur zu den Deutschen, geht zu allen Nazis und lieben sie. Geht zu den Nazis. Das ist das Äquivalent von dem, was wir hier sehen. Vielleicht hast du den Text schon mal gelesen und das läuft dir wie ein kühler Rücken durch ab. Das flutscht dir so richtig den Hals ab. Hey, für die ist das existenziell bedrohlich gewesen. Der Leser vom Matthäus-Evangelium, das ist das Letzte gewesen, was sie hören wollten, geht zu den Völkern. Das Allerletzte. Und es kann sein, dass du im Rahmen von dieser Reihe, von diesen Weihnachtspredigten, Sachen wirst hören, die du nicht willst hören. Du wirst da vielleicht da drinnen sitzen und du wirst sagen, das ist das Allerletzte, was ich will hören in der Kirche. Wir wollen diesen Text an uns heranlassen. Und der Matthäus ist sehr liebevoll und zielgerichtet. Und er kommt am Schluss von seinem Evangelium, explodiert da Fülle und Schönheit vom Missionsbefehl sozusagen auf die Weltbühne. Geht hin zu allen Völkern. Aber er bereitet säuferli seine Leser vor. Und schon am Anfang in der Weihnachtsgeschichte tut er die Elemente, die nachher dann am Schluss wichtig sind, vorher einbauen. Er flechtet die Themen ein. Und wir möchten in dieser Predigtreihe schauen, wie das die Themen vom Schluss, da wo es wirklich darum geht im Matthäus-Evangelium, wie die Themen in der Weihnachtsgeschichte innen eingeflochten sind. Und wir werden Diamanten finden, glauben wir es. Und der erste Diamant, den wir heute entdecken, und wir schauen den Einstieg an zur Weihnachtsgeschichte. Und der Einstieg zur Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium ist eine Ahnenreihe. Ich lese euch vor, wie es anfängt, ich lese euch nicht das Ganze. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac. Isaac aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte 16 Vers lang. Okay? So fährt es an. Und du denkst, können wir bitte zu Vers 17 gumpen? Aber die Juden haben die Ahnenreihe geliebt. Weil hast du gesehen, wie reinrassig ein Jude war. Jetzt, ich behaupte, wir sind auch noch recht interessiert in unsere Ahnen. Ich bin mal buddeln und habe meine Ahnen bis zurück ins Appenzellerland verfolgt, bis um die Zeit vom Start der Eidgenossenschaft. Nicht schlecht, ich bin ein wehrschafter Schweizer, ein reinrassiger Schweizer. Solange man meine Väter anschaut. Wenn man die Mütter anschaut, dann wird es ein bisschen interessanter. Und das ist genau das, was der Matthäus da macht. Er sagt, ich weiss, dass meine Judenfreunde, meine Judenchristen, die lieben die Ahnenreihe. Und sie lieben es, nur die Männer nie tun. Frauen sind nicht wichtig. Das ist nicht das, was ich sage nicht, Frauen sind nicht wichtig. Ich sage, damals hat man gedacht, Frauen sind nicht wichtig. Und die darfst nicht in die Ahnenreihe hinein und kommen nicht auf mich los, oder? Es war einfach so gewesen. Und ich würde die Frau auf jeden Fall rein tun. Und die haben es damals nicht gemacht. Und der Matthäus sagt, weißt du, wow, ich mache es anders. Ich tue 4 Frauen rein. Aber ich tue nicht die wichtigen Mütter vom Judentum rein, die Matriarchen, also zum Beispiel die Frau von Abraham, Zara, tue ich nicht rein, ich tue andere Frauen rein. Nämlich welche? Die Ausländerfrauen. Die tue ich rein. Und ich tue euch vorstellen, welche Ausländerfrauen in der Ahnenreihe von Jesus drin sind. Spannende Frauen. Die erste heisst Tamar. Und der Satz geht so im Vers 3. Das ist Weihnachtsgeschichte, liebe Leute. Judah aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Jetzt, wer ist Tamar? Ich stelle euch Tamar vor, mit einer Grafik, weil es ist ein bisschen komplizierter bei dieser Tamar. So. Also, da haben wir den Judah, das ist einer von den Erzvätern vom Judentum. Das ist ein richtiger Jude, okay? Der hat, und das ist drum rot, die Frauen sind rot da auf dieser Grafik, hat da eine Frau geraten, die der Name nicht genannt wird. Und die rote Strich, das ist sozusagen ehemäßig oder sexuelle Verbindung. Und da dunkel sind die Linien vom Zeugen von Kind. Also der Judah hat mit dieser unbekannten Frau hat er den Ger gezeugt, das war der Erstgeborene gewesen, und der Onan und der Schela. Da können wir alles nachlesen. Im 1. Mose Kapitel 38. Spannende Geschichte, ich empfehle es euch sehr. Und wie es damals war, hat der Vater oft geschaut für die Frau von seinem Kind, von seinem Sohn. Und der Judah ist Herren und hat eine fremde Frau, eine Ausländerfrau, eine Kanaaniterin, Tamar, genommen und seinem erstgeborenen Sohn zur Frau gegeben. Darum der rote Strich. Okay? Die haben zusammen geschlafen, die haben zusammen Sex gehabt und es hat kein Kind gegeben. Und dann ist der Georg gestorben. So, der Georg ist nicht mehr rum. In der damaligen Zeit ist dadurch, dass der Judah eine Frau mit in die Familie, mit in die Zippen nimmt, hat er ihre sozusagen eine Nachkommenschaft garantiert. Aber da sind noch keine rum, da sind noch keine Kinder rum. Also was muss ich machen? Ich muss einen weiteren von meinen Söhnen dieser Frau geben. Gut, also der Judah sagt, Tamar, du heiratest jetzt den Zweiten. Wieder ein roter Strich zum Onan. Und der Onan hat aber gewusst, wenn ich mit dieser Tamar ein Kind habe, wird das Kind mehr erben als ich. Weil es ist ja quasi ein Ersatz für meinen älteren Bruder. Ich bin nur der Ersatz für meinen älteren Bruder. Und ich versorge meinen älteren Bruder mit Nachkommen, indem ich schlafe mit der Tamar. Und sie heiraten. Und darum hat er beim Sex amix den Samen außerhalb, neben der Matratze runterfliessen, heisst es. Darum kommt auch das Wort Onanie von dem. Es ist zwar nicht genau das gleiche gemeint, aber das ist der Hintergrund von dem Wort. Genau, also das ist der Onan. Und der ist so ziemlich egoistisch unterwegs gewesen da und sagt, ich will nicht mein Erb vergeimen, indem ich mit der ein Kind zeuge. Und dann heisst, Gott hat das nicht so gefallen und ist dann gestorben. Da ist der Onan auch nicht mehr rum. Immer noch kein Kind. Was machen wir jetzt? Ja, der Judah hat gecheckt, ich müsste eigentlich jetzt den Schela, meinen dritten Sohn, der Tamar geben. Aber die sterben mal alle weg, wenn sie die heiraten. Was soll ich denn machen? Und er hat gesagt, weißt du was, Tamar, du kannst dann mal meinen Sohn haben. Und er verspricht es ihr, aber er macht es nie. Da kommt es nie zu einer Hochzeit. Und es ist so quasi, so hätte es sollen sein, aber es ist nie so richtig passiert. Und Tamar sagt, ich warte noch. Der Judah wird dann schon sein Versprechen einhalten und irgendwann merkt sie, nein, macht er nicht. Und dann greift sie zu einem Trick. Und in der damaligen Welt war es durchaus möglich gewesen, dass wenn eine Frau kein Nachkommen bekommen hat, dass sie vom Schwiegervater ein Kind bekommen konnte. Okay? Dann hat Tamar gesagt, könnt ihr alles nachlesen. Ich verkleide mich als eine Prostituierte und ich stand dort her und interessanterweise hat sie gewusst, wo ich stehe. Sie hat gewusst, wo ich stehe, wo der Judah durchgeht. Sie hat etwas beobachtet, dass der Judah ab und zu mal zu einer Prostituierten geht. Sie steht da, verkleidet sich und der Judah kommt prompt vorbei. Und sieht sie und schläft mit ihr. Und sie tut dann einen Gegenstand von ihm erbitten, bevor sie Sex haben miteinander, als Zeichen, dass sie miteinander geschlafen haben. Und der Judah schwängert sie. Also, wir haben hier zwischen der Schwiegertochter und dem Schwiegervater eine rote Linie. Heisses Zeug. Die Frau ist in der anderen Reihe von Jesus. Okay? Gut. Nachher kommt das aus, irgendwann sieht man etwas, und dann kommen die Leute zum Judah und sagen, du, deine Schwiegertochter, die ist unehelich schwanger. Und der Judah sagt, muss man strafen. Und dann kommt Tamar und sagt, weißt du was, du bist der Vater. Und bringt den Gegenstand, den er ihr gegeben hat vor dem Sex. Und dann sagt er Folgendes. Er erkennt, jawohl, das ist die Frau, mit der ich geschlafen habe. Ich habe gemeint, sie ist eine Prostituierte, es ist meine Schwiegertochter. Judah erkannte es und sprach, sie, Tamar, ist gerecht. Ich nicht. Denn ich habe sie meinem Sohn Schela nicht gegeben. Und da haben wir ganz schräge Sachen für uns heute. Wir sehen ein bisschen, wie es damals gelaufen ist. Es läuft bei uns nicht halbwegs so. In gewissen Kulturen läuft es heute immer noch so. Und der biblische Text hilft uns, die Situation richtig auszulegen, richtig zu deuten. Der biblische Text sagt, wer ist die Gerechte gewesen da? Der Jude? Nein. Ausländerin Tamar, die sich verkleidet als eine Prostituierte, um ihr Recht zu bekommen. Ich tue jetzt das wieder hindern. So, und jetzt tut der Matthäus die Frau in die andere Reihe von Jesus. Judah aber zeugte zwei Kinder mit der Tamar. Was macht der Matthäus da? Der Matthäus bearbeitet die Vorurteile von seinen Lesern. Und er sagt, schaut, liebe Leser, Menschen von anderen Völkern können ein Teil werden vom Volk Gottes und sind dabei sogar noch gerechter als die Juden selber. Das ist das, was er da sagt. Er bearbeitet die Vorurteile von seinen Lesern gegenüber den anderen Völkern. Das ist Tamar, spannende Frau. Es gibt nur mal eine, und das ist Rahab. Das ist jetzt wirklich eine Prostituierte. Sie hat in Jericho gelebt, wo das Volk Israel gekommen ist und zwei Spionen hineinschickt in die Stadt. Und sie hat ihnen geholfen, hat sie versteckt, wo die Staatspolizei gekommen ist, sozusagen, Kripo, und hat sie versteckt, unter Gefahr von ihrem eigenen Leben. Und Matthäus sagt, Rahab, die Prostituierte, ist eine Urgroßmutter von Jesus. Was macht der Matthäus? Der Matthäus tut die Vorurteile von seinen Lesern gegenüber den Völkern bearbeiten und sagt, schaut, da hat es eine kananaitische Prostituierte, eine ausländische. Die können Teil vom Volk Israel werden. Sie ist dann nämlich ein Teil geworden vom Volk Israel und zeugt Kinder, die in der Ahnenreihe sind von David und von Jesus. Der Matthäus ist da fein, aber deutlich. Themen vom Missionsbefehl am Einflüssen lassen in den Text. Und die Leute lesen die Weihnachtsgeschichte und merken, wow, was geht da ab? Eine weitere Frau ist Ruth, da haben ihre ganze Gottesdienstreihe zu ihr in diesem Sommer. Wissen Sie das noch? Die Ruth war eine Moabiterin. Die Moabiterfrauen waren die gefährlichsten Frauen damals, in dem Sinn, dass sie die jüdischen Männer verführt haben. Mit dem Ziel, sie zu heiraten und sie vom wahren Glauben abzubringen. Das war eine religiös gefährliche Gruppe. Und da ist eine Moabiterin, eine Ruth, die in der Not Zuflucht sucht beim Gott von Israel und ein Teil vom Volk Gottes wird. Warum macht das der Matthäus? Warum? Er hätte ja können sagen, er hätte ja die Ruth nicht nennen müssen. In der Ahnenreihe von Jesus. Der Matthäus bearbeitet die Vorurteile von seinen Lesern gegenüber den Völkern. Und er sagt, schaut, sogar eine Moabiterin konnte Teil vom Volk Gottes werden, sogar eine Person von einer religiös gefährlichen Gruppe. Die letzte, die genannt wird, ist spannend, da lese ich euch jetzt den ganzen Satz. Vers 6, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Das ist schon eine hochinteressante Aussage. Findet ihr nicht auch? Mit der Frau von einem anderen. Er hat ja, wie hat sie geheissen, wisst ihr es? Wie hat die Frau geheissen? Batseba. Wieso schreibt er nicht Batseba? Er hätte ja können schreiben, David zeugte Salomo mit der Batseba. Wäre ja möglich gewesen, oder? Aber er macht nicht das, sondern was macht er? Mit der Frau eines anderen, vom Uriah. Und der Uriah ist ein Ausländer. Ist ein Hethiter gewesen. Und er ist der eigentliche Ehemann von der Batseba. Okay? Was macht der Matthäus da? Er sagt, da hat es uneheliche Kinder in der Ahnenreihe von Jesus. Und es hat Kinder von ausländischen, von Personen, die ausländische Verbindung haben. Möglich, es ist möglich, dass Batseba selber eine Jüdin war, die einen Ausländer geheiratet hat. Okay? Und jetzt da sagt er, der Matthäus, schaut, sogar diese Leute sind in der Ahnenreihe von Jesus. Warum ist das so gefährlich? Jesus wollte, dass die Leute, die ihm nachfolgen, rausgehen und die Menschen von allen Völkern lieben. Die Leute, die diese Botschaft bekommen haben, die Judenchristen, das war das Allerletzte, was sie hören wollten. Und der Matthäus stellt da klar, dass Menschen von allen Völkern können Teil vom Volk Gottes werden und dass Jesus da nicht versteckt. Er sagt nicht, ich geniere mich, dass ich da Prostituierte habe, dass ich da uneheliche Kinder irgendwo da noch in meinem Umfeld habe, dass da all diese Sachen Teil sind von meinem Leben. Ich, Jesus, habe eine nicht reine jüdische Herkunft. Das ist das, was wir da sehen. Und der Matthäus stellt ganz klar, dass von allem Anfang an, nicht erst als plötzlicher später religiöser Gedanke, von allem Anfang an Gott alle Völker im Blick hat und möchte, dass alle Völker Teil sein von seinem Heilsplan. Und darum sehen wir, dass Weihnachten feiern heisst, die Völker der Welt lieben. Im ganzen Matthäus-Evangelium läuft es auf das raus. Der Matthäus bereitet seine Zuhörer vor, jetzt schon, ganz am Anfang, dass sie am Schluss bereit sind zu hören, gehen zu allen Völkern. Und Weihnachten feiern heisst darum für sie damals und für dich und für mich heute. Unsere Herzen öffnen für Menschen von allen Völkern. Gibt es eine Gruppe von Menschen, die du überhaupt nicht gern hast? Gibt es eine Gruppe von Menschen, die du Angst hast vor ihnen? Gibt es eine Gruppe von Menschen, wo du denkst, die werden nie an Jesus glauben? Keine Chance! Gibt es eine Gruppe von Menschen, wo du denkst, sie sind religiös gefährlich? Weihnachten feiern da ja heisst, dass du auf einen Menschen von dieser Gruppe zugehst und dein Herz dieser Person öffnest. Das ist möglicherweise nicht das, was du heute Morgen hören wolltest. Das ist nicht die kuschelige, herzige, im Stall schöne Liedli und Sternli im Himmel Weihnachtspredigt. Aber liebe Freunde, um das geht es auch gar nicht in der Weihnachtsgeschichte. Der Matthäus tut säuferlich, aber deutlich seine Leute vorbereiten darauf, dass sie am Schluss ihr Herz öffnen und zu Menschen von allen Völkern gehen. Zum Glück, sonst wären wir nicht da. Es hat nämlich auch noch geklappt für die Appenzeller, für die ekligen Scheiben. Und für dich. Und wenn du dich als jemand siehst, der Jesus liebt und dich als Nachfolger von Jesus bezeichnest, bedeutet Weihnachten was? Dein Herz öffnen für Menschen von allen Gruppen und Völkern und ihnen die Liebe, die Jesus dir gegeben hat, weiterzugeben. Das ist Berufung. Das ist Weihnachten. Und Weihnachten feiern heisst das richtig zelebrieren. Richtig zelebrieren. Und ich wünsche mir nichts mehr. Also den Kuchen, den könnt ihr auch haben. Und den Tiergel könnt ihr auch essen. Das ist alles super. Aber richtig feiern tun wir wann? In dem Moment, wo wir auf einen anderen Menschen zugehen und ihm die Liebe von Jesus weitergeben. Das ist Weihnachten feiern. Okay? Und wir singen jetzt ein wunderschönes Lied. Oder hört drauf. Hope of the Nations. Jesus ist die Hoffnung für die Völker, für die Nationen. Die Hoffnung für dich und für mich und für alle. Und Weihnachten feiern heisst, die Liebe denen allen weitergeben.